Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem dritten Abend in dieser Reihe der Hofacker Abendbibelschule 500 Jahre Reformation, was sich heute ändern muss. Heute Abend, wie schon von Professor Dr. Beck angesagt, handelt es sich um das Thema Solus Christus, Jesus Christus allein, und dass wir heute im Geiste der Reformation auch aufgefordert sind, zu Christus zurückzufinden. Im Mittelalter war Jesus Christus nicht angefochten. Er hatte einen Platz, einen festen Platz im Glauben der Gemeinde, auch vor Luther. Wie gestern Abend schon zum Thema Sola Gratia, allein die Gnade, hat die Kirche durchaus gelehrt, dass nur wegen Christi Opfer die Sünden der Menschen vergeben werden können. Sie haben aber dazu noch viel anderes Beiwerk im Laufe der Jahrhunderte angesammelt gehabt. Es waren die Lehre von den guten Werken und die Belohnung, die dafür dem Gläubigen auch zuerkannt werden soll, nicht um seines Heils willen, aber um die Verkürzung seiner Zeit im Fegfeuer, dass er eben schneller in das Heil, in den Zustand des Heils aufgenommen werde. Jesus war nicht angefochten, aber es gab auch viel Beiwerk. Unter anderem neben der Lehre von den guten Werken, woraus man auch die Ablässe dann abgeleitet hat für einen, der die guten Werke, die einem zur Buße vorgeschrieben wurden, nach der Beichte, dem es nicht möglich war, diese guten Werke zu leisten, der konnte dann eine Ersatzleistung bringen. Und das war eben der Ablass, eine Bezahlung. Wenn jemand eben nicht nach Rom pilgern konnte, weil er Handwerker war und die ganze Familie davon abhängig war, dass der Betrieb zu Hause lief, dann hat er gesagt, ja gut, dann zahle ich eben den entsprechenden Betrag, der vielleicht verlustig geworden wäre, wenn ich gegangen wäre, aber so kann die Familie am Leben bleiben, wird ernährt, und so hat man diese Praxis der Ablässe eben auch trotz der Gnadenmittel, die die Kirche hat, und trotz des Erlösungswerkes Christi hat man diese eingerichtet. Außerdem gab es neben Christus eine Schar von anderen Helfern im Glauben der mittelalterlichen Kirche. Wir hatten am ersten Abend bei der Bekehrung Luthers es davon gehabt, wie er die heilige Anna angerufen hat. Mitten im Unwetter, wo er sich um sein Leben fürchtete, hat er gerufen, heilige Anna, hilf! Als Luther dann durch sein Turmerlebnis und durch die Beschäftigung mit den Heiligen Schriften zu einer klaren Sicht der Gerechtigkeit Gottes und der Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht, wegen Jesus Christus, hat Christus für ihn natürlich eine ganz neue Stellung bekommen. Viele Christen konnten Christen sein, als Christen leben, aber ihr Patron, ihr Lieblingsheiliger war ihnen vielleicht viel näher als Jesus. Die Gilden, die Zünfte, die hatten ihre Patronen, ihre Schirmheiligen, die nach ihnen geschaut haben. Heute noch in unserer Sprache Petri Heil, Petrus, der Patron oder der Schutzheiliger der Fischer. Warum? Weil er eben Fischer gewesen war. Und da haben die Menschen im Mittelalter gedacht, ja, wenn Petrus selber Fischer war, dann wird er uns besser verstehen. Das war die Vorstellung. Und man hat schon Christus gehabt, aber er war der Primus inter pares, der Erste unter vielen. Und man hat eben seine Hoffnung nicht auf Christus allein ausgerichtet. Und Luther hat durch seine Beschäftigung mit der Schrift und vor allen Dingen durch seine Verzweiflung auf dem Weg der damals geltenden katholischen Lehre, hat er Jesus Christus ganz neu für sich entdeckt und in einem ganz neuen Licht gesehen. Und er sagt über seine Beziehung zu Jesus Christus Folgendes. Ich zitiere, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einem Baum sich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Martin Luther hat diese innige persönliche Beziehung zu Jesus Christus als Herrn und Heiland neu entdeckt und alles darauf fokussiert. Das war also für die Menschen seiner Zeit nur ein Paradigmenwechsel insofern, dass sie gelernt haben, das Beiwerk auszuschalten und sich auf Jesus Christus zu konzentrieren. Heute, 500 Jahre nach der Reformation, haben wir auch in diesem Punkt eine andere Situation. Wir haben am ersten Abend gesehen, dass heute das Thema Glauben ein völlig anderes Thema ist als vor 500 Jahren. In der Zeit der Moderne und Postmoderne, nach der Aufklärung, geht der Mensch anders mit dem Thema Glauben um als im Mittelalter. Gestern Abend haben wir gesehen, dass das Thema Gnade ein anderes Thema war im Mittelalter, wo der Mensch um seine Sündhaftigkeit, um seine Fehler, um seine Schlechtigkeit gewusst hat. War das anders als heute, wo der Mensch das nicht so schnell einsieht, dass er ein Sünder ist und dass er der Vergebung bedarf. Und so auch heute Abend, wenn es um Christus allein geht, so haben wir wieder eine andere Situation heute als vor 500 Jahren, als Christus als Sohn Gottes gesetzt war. Es wurde jedenfalls bei den Menschen, die sich Christen nannten und an Jesus Christus glaubten, wurde nicht daran gezweifelt, dass er der Sohn Gottes war. Es wurde nicht daran gezweifelt, dass er als Kind einer Jungfrau zur Welt gekommen ist. Es wurde nicht daran gezweifelt, dass er stellvertretend für die ganze Welt am Kreuz gehangen ist und dass durch sein Blut die Vergebung der Sünde und der Sünder bewirkt wird. Und es wurde auch nicht daran gezweifelt, dass er am dritten Tage von den Toten auferstanden und 40 Tage nach in den Himmel hinaufgefahren ist. Das war damals nicht das Thema. Heute schon. Heute spricht man bisweilen vom heruntergekommenen Gott. Ich erinnere mich noch in meiner Kindheit, als wir in der Megastadt Los Angeles mit der Familie gewohnt haben und die neue Theologie gerade im Aufkommen war. Das war Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, sind wir in Pasadena an einer Kirche vorbeigefahren, weiße Letter auf einer schwarzen Tafel, Gott ist tot, Ausrufezeichen. Die Gott ist tot Theologie hat breite Teile der Christenheit verunsichert in den 50er, 60er Jahren. Die moderne kritische theologische Wissenschaft hat scharenweise Theologen und auch Gemeinden verunsichert im Blick auf Jesus Christus. Wer ist dieser Jesus von Nazareth, wenn er nicht von einer Jungfrau geboren ist, wie es viele heute behaupten? Wer ist er, wenn er deswegen nicht der Sohn Gottes ist, in dem Sinne, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde? Ist dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dann irgendetwas anderes als ein Gescheiterter, der eine Mission gehabt hat, eine Vision gehabt hat, aber letztendlich kläglich daran gescheitert ist und wie ein Verbrecher am Kreuz getötet wurde? Heute haben wir eine Situation, wo nicht nur die Gegner des Christentums die Stellung Jesu Christi hinterfragen und anfechten, sondern das geht durch die Kirchen und durch die theologischen Hochschulen und Fakultäten hindurch. Und wenn wir heute danach fragen, was heißt Solus Christus, Christus allein, dann ist das der Kontext, in dem wir fragen müssen. Man redet heute von einer hohen oder von einer niedrigen Christologie. Eine hohe Christologie meint, die Gottheit Jesu wird hochgehalten, die Zwei-Naturen-Lehre, dass Jesus Gott und Mensch zugleich war und heute noch ist. Die hohe Christologie meint, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch mit einer Beauftragung von Gott war, sondern eben auch wirklich der ewige Logos, der präexistent war, der Fleisch angenommen hat und zu uns gekommen ist, sich eingeschränkt hat auf das menschliche Wesen und Leben, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, wie es im Philipperbrief Kapitel 2 heißt, und der Form nach und in der Gestalt eines Menschen gefunden wurde und gehorsam geworden ist, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diese hohe Christologie geht davon aus, dass Jesus auch wirklich, so wie es die Evangelien und die Briefe des Neuen Testamentes uns schildern, etwas Einmaliges ist in der Geschichte dieser Welt, nämlich Immanuel, Gott mit uns. Eine niedrige Christologie, die gab es auch schon in der Geschichte der Kirche. Im trinitarischen Streit kam das schon auf, wurde im Streit um die zwei Naturen Jesu, die göttliche und menschliche Natur, wurde das auch ausgefochten. Die größte Gruppierung, die daraus entstanden ist, am Ende der Antike waren die Arianer, hauptsächlich ein germanischer Stamm, die über Bulgarien, Rumänien, nördlich der Alpen bei der Völkerwanderung durchgezogen sind und letztendlich in Nordafrika gelandet sind, sich dort ausgebreitet haben. Sie haben eine sogenannte adoptianische Christologie gehabt, nämlich dass Jesus nicht wirklich der Sohn Gottes war, als Neuschöpfung unter den Menschen, nicht als reiner Mensch, nicht als wahrer Mensch und wahrer Gott, sondern er sei nur ein Mensch, der von Gott anstelle eines Kindes adoptiert wurde, angenommen wurde. Diese niedrige Christologie hat Hochkonjunktur heute in verschiedenen theologischen Entwürfen. Ich gebe aber zu bedenken, dass keine Kirche mit einer niedrigen Christologie sich hat halten können im Laufe der Geschichte. Wo sind die Arianer heute? Sie haben offensichtlich das nicht gehabt, was die Kopten in Ägypten mit ihrer sogenannten monophysitischen Christologie, das war sogar eine so hohe Christologie, dass eigentlich Jesus Gott war in Reinform, quasi fast nur scheinbar ein Mensch. Man kann ja von beiden Seiten vom Pferd fallen, auch theologisch. Aber anders als die Kopten konnten die Arianer sich nicht halten, als die Muslime sich über Nordafrika ausbreiteten. Auch die nestorianische Kirche im Osten, die eine niedrige Christologie hatte, die die Menschheit Jesu betont haben und die Gottheit unterschiedlich gewertet haben, auch sie sind verschwunden von der Bildfläche. Sie sind aufgegangen in verschiedenen Formen des Islam, die heute in ihren damaligen Gebieten sich ausgebreitet hat. Eine niedrige Christologie kann sich nicht halten, weil das auch nicht der Botschaft der Bibel entspricht. Jesus wird uns als den Erlöser in der Bibel dargestellt. Er wird uns als den Herrn der Welt. Er wird als denjenigen dargestellt, der gekommen ist, als die Zeit erfüllt war, um diese Welt zu retten. Und zwar von Gott gesandt. Und hier, als er unter uns war, konnte er sagen, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch Jesus Christus lernen wir Gott neu kennen. Und dass Jesus ein Erlöser sein soll, das ist für moderne Menschen anstößig und im besten Fall schwer nachvollziehbar. Wozu sollte der moderne Mensch denn erlöst werden? Wenn er sich dessen nicht bewusst ist, dass er ein Sünder ist und dass das Gericht Gottes über ihn bereits ausgesprochen ist, sofern er nicht glaubt, dann ist das für ihn ein schwer nachvollziehbarer Gedanke, dass Jesus irgendein Erlöser für ihn sein soll. Deswegen gibt es auch verschiedene Interpretationsweisen in der Moderne. Heute haben wir auch in pietistischen Kreisen die Rede davon, dass Jesus mein bester Freund sei. Es gibt ja ein tolles Lied von Daniel Kallauch, was die Kinder dann so schmettern. Jesus ist mein bester Freund. Und für die Kinder ist das eine gute Annäherungsweise. Aber wenn Jesus nur mein Freund und Bruder ist, wie es in einem Gesangbuchlied heißt, nur, wohlgemerkt, wenn er nur mein Freund und Bruder ist, dann ist das zu wenig. Das ist eine niedrige Christologie, die dem Wesen und Werk Jesu Christi nicht gerecht wird. Es sind einige C-Fimmer hier unter uns und die wissen, was die Basis, die Pariser Basis ist. Das 1850 rum bei der Gründung des Weltverbandes, des christlichen Vereins junger Menschen, damals noch junger Männer, da wurde als Basis festgehalten, Jesus Christus, Herr und Gott. Dieses Bekenntnis des Thomas, zu dem wir zurückkommen werden. Nach der Pause werden wir uns mit einem anderen Thema und mit einer anderen Frage Annäherungsweise beschäftigen, nämlich mit Jesus, dem neuen Menschen. Und ich denke, dass wir darin vielleicht ein Beispiel haben oder eine Perspektive haben auf Jesus Christus, die der moderne Mensch, die der Mensch unserer Tage vielleicht leichter für sich entdecken kann, um über diesen Weg den ganzen Christus kennenzulernen, den ganzen Christus, der auch Erlöser und Herr meines Lebens ist. Bevor wir aber in die Pause gehen und die Bläser hören, ein paar Punkte noch. Der Absolutheitsanspruch Jesu lautet: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben das gestern Abend gehabt von C.S. Lewis und von seinem Diktum zu dieser Aussage, dass Jesus entweder Recht haben muss oder völlig durchgeknallt. Eine mögliche weitere Erklärung wäre, er lügt. Aber dass man das irgendwie so ein Zwischending daraus machen könnte, nein. Die Bibel ist so klar darüber, was Jesus von seiner Person und von seinem Werk und Wesen gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus von sich gesagt hat, und dass es auch heute noch gilt, dann müssen wir Wege finden, um es den Menschen klar zu machen, warum Jesus der Weg ist, warum er die Wahrheit ist und warum er das Leben ist. An Jesus scheiden sich auch heute die Geister. Wilhelm Busch hat das in seinem Buch Jesus, unser Schicksal, deutlich ausgeführt, dieses Thema. Und es ist merkwürdig, aber wahr. Man kann viele übereinstimmende Dinge finden zwischen verschiedenen religiösen Strömungen oder Frömmigkeitsstilen. Sogar zwischen den verschiedenen Religionen kann man viele Schnittmengen finden. Ich habe ja in einem islamischen Land gelebt, wie auch mindestens ein anderer hier im Raum. Und da kann man auch Schnittmengen finden. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Auch heute in unserer Welt wird Jesus entweder akzeptiert als das, was er von sich behauptet, oder er wird abgelehnt. Und nur durch das neue Leben in Jesus Christus kommen wir zum Reich Gottes. All die Utopien, auch der Moderne, unsere Zeit, vor allen Dingen das letzte Jahrhundert, war ja geradezu gekennzeichnet von dem Glauben an die Utopien. Der junge Marx, der hatte diese Utopie, dass durch Anarchie es zu einem ursprünglichen Frieden kommen könnte, wo der Mensch einander gewähren lässt, wo man das Geld nicht mehr braucht, wo alles wieder gut wird. Und das wurde dann auch im Nationalsozialismus die Utopie gelehrt und gelebt, wenn wir nur das Reich aufstellen, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen wiederbeleben im Dritten Reich, dann wird dieser Heilszustand eintreten. Und zwar war das nicht nur auf Deutschland und Europa bezogen, sondern die Ideologen des Nationalsozialismus haben gelehrt, dass die Zöglinge der Napola-Ausbildungsstätten in Sydney, in New York, und in Rio de Janeiro über dieses heilige Reich auch herrschen werden. Unter den Führern natürlich. Nur durch Christus kommt das Reich. Und dieser Herr der Kirche, der wird auch Herr der Welt sein. Das ist die biblische Lehre, das ist das, was uns als Ausblick und als Vision und Hoffnung gegeben wird, dass Jesus Christus, der Herr der Kirche in dieser Welt, dass er auch Herr der neuen Welt sein wird, wenn er wiederkommt. Im zweiten Teil heute Abend möchte ich der Frage nachgehen, was das bedeutet, Jesus für das dritte Millennium zu verkünden. Was heißt Solus Christus heute, allein Christus? Wo so viele andere Angebote auf dem Markt der Möglichkeiten da sind. Was heißt das heute, zurück zu Jesus, wenn die Menschen, ja, Jesus vielleicht für einen ethisch guten Menschen halten, der die eine oder andere interessante Lehre gehabt hat, oder sogar ihn wie Franz Alt ganz inspiriert anschauen und sagen, Mensch, wenn wir nur nach der Bergpredigt leben würden, dann hätten wir alle Probleme besiegt und beseitigt. Was heißt Jesus heute verkünden und bezeugen im dritten Jahrtausend? Wie wir es gestern Abend und am ersten Abend gesehen haben, glaube ich, dass heute in unserer Zeit wir nicht mehr mit übergeordneten Theorien oder Dogmen die Menschen erreichen werden. Es geht um das persönliche Zeugnis, wie ich Jesus Christus in meinem Leben erfahre und erlebe. Wir können lang miteinander argumentieren, ob das, was in den Evangelien steht, auch ursprünglich und richtig und wahr ist, so wie ich persönlich glaube, oder ob das das Glaubenszeugnis der zweiten oder dritten Generation ist, das aber mit dem historischen Jesus eigentlich nicht mehr so viel gemeinsam hat, so wie es in vielen exegetischen Seminaren, systematisch-theologischen Seminaren und Vorlesungen heute gelehrt wird. Da kommen wir nicht weiter. Dazu sind wir aber auch nicht berufen, sondern wir sind berufen, Jesus Christus zu bezeugen. Und das können wir nur auf der persönlichen Schiene, auf der Art und Weise, dass ich anderen bezeuge, was Jesus für mich persönlich in meinem Leben bedeutet. Und dafür sind die Menschen von heute vielleicht noch offener, als es vor 50 Jahren der Fall gewesen ist. Dadurch, dass man eben danach lebt, dass jeder nach seiner Überzeugung, nach seiner Fasson selig werden soll und dass man sich dafür begeistern kann, dass ein anderer andersgläubig ist. Ich denke an eine junge Frau, die noch das Abitur zu machen hatte, die bei einer Jugendkonferenz erzählt hatte von ihrer Klasse im Gymnasium, wie sie dann umgezogen ist und kommt neu in die Schule. Und ja, da kommt sie ins Gespräch mit Mitschülerinnen. Und da kommt es raus, dass sie sich als Christ outet. Und da sagt eine Mitschülerin, ach, du bist Christ? Das ist ja cool. Ich bin Buddhist. Da sind wir beide gläubig. Ja. Das ist diese Offenheit heute, die wir ja aus unserer traditionellen christlichen Sicht natürlich ja bedauern, dass Jesus Christus nicht einfach gesetzt ist und dass die Menschen nicht mehr einfach von Kindheit an in Richtung christlicher Glaube erzogen werden. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, Menschen heute zu erreichen über das persönliche Zeugnis. Und es geht darum, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus auch so leben, dass wir etwas davon zu erzählen haben. Haben Sie mich verstanden? Das nimmt uns natürlich selbst in die Pflicht, dass wir diese Beziehung auch pflegen und dass wir aus dieser Beziehung heraus leben. Und darum soll es gehen in diesem zweiten Teil heute Abend. Das Bekenntnis ist wichtig. Ich will das Bekenntnis überhaupt nicht schmälern. Aber ich habe mit Entsetzen zugeschaut über die letzten 30 Jahre, wie das Bekenntnisbewegung, zu der ich ursprünglich eine große Nähe empfand, sich zerfleischt hat und wo am Ende es darum ging, wer ist treuer als die anderen. Und wer weiß am besten Bescheid? Und wessen Bekenntnis ist nun letztendlich das Richtige? Und diese Bekenntnisbewegung, die existiert nicht mehr. Das Bekenntnis ist aber nie Ausgangspunkt. Auch unser apostolisches Glaubensbekenntnis war nicht Ausgangspunkt des christlichen Glaubens. Das früheste Bekenntnis, das römische Bekenntnis, ist vielleicht um das Jahr 100 oder 120 entstanden, aber das war schon zweite, dritte Generation Christen. Die haben gelebt ohne dieses Bekenntnis. Natürlich haben diese Inhalte, die das Bekenntnis zum Ausdruck bringt, geglaubt, auch ohne das jetzt gesprochen zu haben. Aber das Bekenntnis ist immer Ausdruck dessen, was ich in meinem Glauben festhalte und erlebe und lebe. Und deswegen ist das Bekenntnis immer Ergebnis meines Glaubens und nicht Ausgangspunkt. Und das macht uns auch frei. Der Apostel Thomas, von dem ich vorhin bei der Pariser Basis des CVJM gesprochen habe, warum konnte er nach ursprünglichen Zweifeln an die Auferstehung Jesu, was ja völlig verständlich ist, ich bin so dankbar, dass diese Geschichte von Thomas in den Evangelien erzählt wird. Denn das lehrt uns, das war kein Selbstläufer. Die Leute haben nicht automatisch daran geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern die haben ganz genau wie wir alle mit ihrer Vernunft gearbeitet und haben gefragt, wie kann denn das sein, dass jemand aus dem Toten aufersteht? Das gibt's doch gar nicht. Obwohl sie die Wunder erlebt hatten, die Jesus getan hat. Aber zunächst mal hat man Zweifel. Und dieser Thomas, der hat gesagt, ich werde nicht glauben, dass er auferstanden ist, wenn ich nicht meine Finger in seine Hände in die Wundmalen seiner Hände legen und meine Hand in seine Seite. Denn wir haben aus der Ferne gesehen, wie seine Hände durchbohrt wurden und wie seine Seite durchbohrt wurde. Und dieser, wenn er auferstanden ist, der wird diese Merkmale an seinem Leib noch tragen. Und als Thomas seine Hand in die Seite legt, seine Finger in die Wunde, da spricht er das Bekenntnis: Mein Herr und mein Gott. Das Bekenntnis ist Ergebnis der Erfahrung, die ich mit Jesus Christus mache. Und deswegen ist es für uns in unserer Zeit, wenn wir ein Bekenntnis für Jesus Christus ablegen wollen in unseren Tagen, ist es so wichtig, dass unsere Erfahrungen zu unserem eigenen Bekenntnis auch führen. Nicht, dass wir irgendwas Angelerntes nachplappern, sondern dass das vom Herzen, vom Inneren herauskommt. Dann meine ich, dass wir das Thema Nachfolge neu entdecken müssen. Wozu hat Jesus die Menschen gerufen? Hat er gesagt, glaubt an mich, werdet Mitglieder der Kirche, zahlt fleißig eure Kirchensteuer oder gebt den Zehnten, damit der Laden läuft. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat die Menschen gerufen, folge mir nach. Und das ist das, was Jesus schon immer wollte und auch heute noch will. Er will, dass wir in unserem Leben ihm nachfolgen. Und das heißt, in seinen Fußstapfen gehen. Das heißt, die Wege gehen, die er uns gelehrt hat. Dem Beispiel folgen, das er uns gegeben hat. Ganz praktisch in unserem Alltag. Was heißt es heute, Jesus nachzufolgen? Er ist ja nicht mehr leibhaftig unter uns. Er ist da im Heiligen Geist und führt durch die Innenwohnung des Geistes. Aber was heißt das für uns heute? Das kann jeder nur für sich selbst entdecken, indem er aus dem Wort heraus lebt und im Gebet und in der Zwiesprache, in der Beziehung mit Jesus Christus lebt. Und wo wir das tun, da werden wir Nachfolge leben. Das wird unser Leben verändern. Wo wir alles, was am Tagewerk da liegt vor uns, wenn wir das durch die Brille der Nachfolge sehen, dann wird es ganz konkret, was das heißt. Ich finde es schade, dass die jungen Leute oder dass das aus der Mode geraten ist. Was vor 20 Jahren mal aufkam, da haben die Jugendlichen dieses Bändchen getragen, WWJD. Das habe ich hier schon einmal erklärt, was das heißt. Das ist ja Schwäbisch. Ne? Was wird Jesus da? Ja? WWJD. Natürlich aus dem Englischen, what would Jesus do, aber passt auch auf Schwäbisch. Was würde Jesus tun? Das am Handgelenk tragen. Im Grunde ist das inspiriert von dem, was die Menschen des alten Bundes an Gebetsriemen um ihren Arm gebunden haben. Das sollte eine Erinnerung sein an das Gebot Gottes. Und die Gebetskapsel auf die Stirn, die sollen das auf ihrem Stirn tragen, die sollen es an ihrer Hand tragen. Was heißt es? Das soll ihr Denken und ihr Handeln auch leiten. Wir brauchen das Bändchen nicht, aber wir brauchen die Gesinnung. Dass wir in unserem Alltag fragen, jetzt bin ich vor einer Entscheidung, wie würde Jesus entscheiden? Jetzt will ich was anpacken, wie würde Jesus das anpacken? Jetzt habe ich ein Gespräch zu führen, kein einfaches. Im Betrieb, vielleicht mit einem schwierigen Mitarbeiter oder in der Schule mit einem schwierigen Schüler. Wie würde Jesus das Gespräch führen? Darum geht es, wenn wir von Nachfolge reden. Die Imitatio Christi, die Nachfolge Jesu, wie es im Hochmittelalter hieß, in einem ganz berühmten und weit verbreiteten Werk. Jesu Nachfolge heißt aber auch sein Kreuz auf sich nehmen. Und das wird heute so gut wie nicht verstanden. Jeder meint sein Kreuz, also die körperlichen Gebrechen, die man hat, oder die Probleme in der Familie, oder die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, das wird ja alles als Kreuz verstanden, dass ich tragen muss. Das ist nicht, was Jesus meint mit dem Kreuz. Sondern wenn ein Mensch in der Antike gekreuzigt wurde, speziell in Palästina, dann wurde ihm der Querbalken vom Kreuz über die Achsel gespannt und festgebunden, das Patibulum. Und dann wurde er durch die Straßen gejagt. Und das gehörte zum Ritual. Bei Jesus war das nicht neu, dass an der Via Dolorosa er bespuckt und beschimpft wurde, sondern das hat man bei jedem, der gekreuzigt wurde, gemacht. Diesem Menschen wurde durch diesen Querbalken über die Schultern ein Zeichen gemacht, dein Leben ist durchgestrichen. Du bist, in der Antike hat man ein Wort dafür, du bist ein Scherbe, das auf die Müllkippe geworfen ist, ostraziert von Ostrakon, kleine Tonscherbe vom kaputten Gefäß. Du bist eine Tonscherbe, die auf die Müllhalde geworfen ist. Und der Mensch, der zum Kreuz geführt wurde und dann an seinem Querbalken hingehängt wurde, dem wurde klar gemacht, er hat keinen Platz in dieser Welt. Und Jesus will uns nichts anderes sagen, als dass unser Platz nicht zunächst in dieser Welt ist. Wir müssen nicht um Anerkennung in dieser Welt buhlen. Wir müssen nicht uns bemühen, da hier unser Zeichen zu setzen und hier groß rauszukommen. Unsere Bürgerschaft ist in den Himmeln, schreibt Paulus. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und wer sein Kreuz auf sich nimmt, täglich, schreibt Lukas, in seiner Version dieses Jesus-Wortes. Die anderen haben wohl das rausgekürzt und einfach grundsätzlich gesagt. Lukas sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Ich muss mir das immer wieder von Neuem klar machen, dass wenn ich Jesus nachfolge, dass ich zu seinem Reich gehöre und hier in dieser Welt sein Botschafter bin und nicht dazugehöre. Natürlich gehöre ich als Mensch zur Menschheit, ich gehöre zu dieser Welt, aber innerlich im Kopf, ich bin schon freigekauft von all den Zwängen, die diese Welt so mit sich bringt. Und dann heißt das, Jesus dienen. Wenn ich jemanden frage, was heißt es für dich, Christ zu sein, dann kommt in aller Regel als Antwort darauf, ja, einfach an Jesus glauben, dann bin ich Christ. Manche sagen sogar, ja, getauft sein, dann bin ich Christ. Andere sagen, ja, ich gehöre zur Kirche, dann bin ich Christ. Aber wer sein Kreuz auf sich nimmt, wer Jesus nachfolgt, der ist ein Diener Jesu Christi, so wie Paulus es von sich selbst gesagt hat. Ein Doulos, ein Sklave Jesu Christi. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir ihm bezeugen wollen im dritten Jahrtausend, dann geht das über diesen Weg, dass wir ihm dienen und es den Menschen deutlich wird, dass das, was ich im Beruf tue, ob ich jetzt einen säkularen oder einen kirchlichen Beruf habe oder einen Beruf in der Mission, das ist völlig nebensächlich. Aber was ich tue, an der Stelle, wo ich es tue, das haben wir von Luther gelernt, dass wir das als Dienst für Jesus Christus begreifen. Wir haben das schöne Wort Beruf im Deutschen. Im Englischen kennt man eigentlich nur Job. Und man kennt natürlich Occupation oder Profession, das sind lateinische Lehnwörter, die übernommen worden sind. Aber ein Job kommt vom altfranzösischen Jobbe und das heißt nur ein Klumpen. Also das ist der Dreck, den ich wegzuschaffen habe. Martin Luther hat gesagt, der Beruf ist deine Berufung. Und selbst wenn du Schuster bist, bist du berufen, das als Dienst zu verstehen, ein Dienst an der Menschheit und letztendlich dadurch auch ein Dienst an deinen Herrn Jesus Christus. Jesus dienen in der Welt, aber nicht von der Welt sein. Nur so können wir helfen, aber auch nur so werden wir überzeugen. Und wo Menschen zum Glauben kommen, aus säkularem Hintergrund, dann kommt das dort, wo ihnen der christliche Glaube vorgelebt wird. Und wo sie das sehen, dass das Hand und Fuß hat und ein Leben verändert. Und dann das neue Leben leben. Und dann sind wir beim eigentlichen Paradigma, beim eigentlichen Beispiel von Christus, von dem ich meine, dass das als eine neue Perspektive auf das Christus allein, auf das Solus Christus in unserer Welt gibt. Es heißt ja im Epheserbrief, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Was heißt denn das? Was ist der neue Mensch? Paulus schreibt an anderer Stelle, dass Jesus Christus der neue Adam ist. Dass er uns zeigt, was es heißt, Menschsein zu sein, so wie Gott den Menschen gedacht hat. Nicht so, wie er geworden ist durch den Sündenfall. Und dieser neue Adam, diesen neuen Menschen, können wir anziehen. Epheser 2,15, Gott hat das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Aus den Zweien, da meint er Juden und Heiden. Es soll ein neuer Mensch entstehen. Wenn es einen Gedanken gibt, der für den modernen Menschen so richtig, ich sage es einfach slangmäßig, so richtig sexy wäre, so richtig anziehend, wo man sich dafür begeistern kann, dann wäre es dieser Gedanke des neuen Menschen, dass der Mensch neu erschaffen wird, dass er neu rauskommt, groß rauskommt. Ich habe am ersten Abend gesagt, wir brauchen eine hohe Anthropologie, eine hohe Lehre von den Menschen. Der Mensch ist ja geschaffen zum Ebenbild Gottes. Und das ist was. Er hat uns ein wenig niedriger gemacht als Gott. Oder das heißt aber in dem Psalm, ihr seid Götter. Warum? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das ist ein Adel. Wir sind nicht irgendwelche Zufälle der Evolution, sondern Gott hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Epheser 4, 24, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist das nicht ein hehres Ziel? Das gilt uns. Das gilt dir und mir. Diesen neuen Menschen anschaffen, anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der Mensch in der Nachfolge Jesu Christi. Das ist der Mensch, der Jesus Christus dient, der dieser Welt eine Absage erteilt hat, damit er in Jesu Fußstapfen gehen kann, damit er ihm diene in allem, was er tue. Auf den Punkt gebracht, wir lesen in Galater 2,20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn das, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Da schließt sich der Kreis. Der Sohn Gottes, der sich als Erlöser für mein Leben dahingegeben hat, hat mich zu einem neuen Leben nach seinem Geist, mit seinem Geist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. und er lebt selbst in mir durch seinen Geist. Oder was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist es, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Römer 8, Vers 14 fragt Paulus rhetorisch, oder wisst ihr denn nicht, dass ihr den Geist Gottes in euch habt, deswegen auch Kinder Gottes seid? Weil ihr den Geist Gottes in euch habt. Paulus sagt es an zwei Stellen im ersten Korintherbrief, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Das ist der neue Mensch. Der neue Mensch, wenn Gott in einem wohnt und durch einen hindurch wirkt und unser Leben verändert und gestaltet, wie können wir das vor der Welt verbergen? Und das wird auch anziehend sein. Epheser 4, Epheser 2, 6 bis 7, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Ich glaube, dass Paulus hier von der Zeit der Kirche redet. In den kommenden Zeiten, in der Zeit, wo Jesus Christus seine Jünger auf diese Erde zurückgelassen hat, um für ihn und für den Glauben an ihn und für das neue Leben in ihm zu werden, um weitere Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist doch etwas Großartiges und etwas, was Hoffnung macht. Es geschieht an vielen Orten dieser Welt, in Afrika, in Asien, in Südamerika, da wachsen die Kirchen explosionsartig. Die südliche Hemisphäre hat schon längst die nördliche Hemisphäre überholt, was die Zahl der Christen betrifft, und das in weniger als 200 Jahren. Warum soll das nicht bei uns auch funktionieren, wo wir unsere Berufung wieder erkennen und danach leben? Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Wir falten die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du heute noch Mittelpunkt und Haupt deiner Kirche bist. Wir danken dir, dass wir in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu dir stehen dürfen. Dass du uns in die Nachfolge rufst und dass du uns mit deinem Geist ausfüllst, wo wir deinem Ruf Folge leisten. Wir bitten dich, stärke du deine Kirche. Stärke du uns hier in Deutschland und in Europa, in der westlichen Welt, wo das christliche Zeugnis so stark abgenommen hat. Hilf uns, dass wir ganz konsequent in unserer persönlichen Beziehung zu dir unser Leben gestalten und so für dich und für den Glauben auch effektive Zeugen sein können. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.